Gott zu loben. Oder das ist mein Gebet jetzt einfach, dass mir die Worte aus der Bibel, dass mir das wirklich annehme, dass mir das aufsauge, dass mir wirklich von Gott höre, wenn. Ja, es ist Familiengottesdienst. Da habe ich mal wieder das Playmobil ausgepackt, beziehungsweise diesmal haben meine Kinder mir geholfen und haben aufgebaut. Das hat echt Spaß gemacht auch. Und zwar heute geht es um ein Brüderpaar aus der Bibel, um das erste Brüderpaar überhaupt. Weiß jemand außer mein, ihr wisst es alle, Kain und Abel. Es steht da inzwischen vorne, genau, der Kain und der Abel. Und da lesen wir jetzt einfach aus dem 1. Mose 4. Und Adam erkannte seine Frau Eva. Und sie wurde schwanger und gebar den Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit der Hilfe des Herrn. Und weiter gebar sie Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber ein Ackerbauer. Und es geschah nach geraumer Zeit, dass Kain dem Herrn ein Opfer darbrachte von den Früchten des Erdbodens. Und auch Abel brachte ein Opfer dar von den Erstlingen seiner Schafe und von ihrem Fett. Und der Herr sah Abel und sein Opfer an, aber Kain und sein Opfer sah er nicht an. Da wurde Kain sehr wütend und sein Angesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben? Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Und Kain redete mit seinem Bruder Abel. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Das nächste noch, ja. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er antwortete, ich weiß nicht. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Horch, die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Ruhelos und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und Kain sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu groß, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du vertreibst mich heute vom Erdboden und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und ruhelos und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, dass mich totschlägt, wer mich findet. Da sprach der Herr zu ihm, fürwahr, wer Kain totschlägt, der zieht sich siebenfache Rache zu. Und der Herr gab dem Kain ein Zeichen, damit ihn niemand erschlage, wenn er ihn fände. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Soweit diese Geschichte. Wie bei jeder Geschichte aus dem Alten Testament kommt immer der gleiche Vers. Beim Familiengottesdienst, und zwar, was der Paulus zum Timotheus schreibt, warum diese ganzen Dinge aufgeschrieben wurden von uns. Und jetzt möchte ich mal wissen, ob ihr das noch wisst, was da reinkommt. Die ganze? Die ganze Schuld? Nein, die ganze? Die älteren Kinder dürfen auch mit, also auch die ganz älteren dürfen, ja, Paul? Sünde, nee. Ja. Wie? Schrift. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist. Und uns erkennen lassen, wo? Schuld, ja, Sünde in unserem Leben ist. Sie weist, also die Schrift weist uns und ermahnt uns dazu. Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem tun sollen. Genau. Auf dem nächsten Blatt ist nochmal einfach der ganze Vers. Das heißt, wir können aus den ganzen Geschichten für unser Leben lernen. Sie will uns ermahnen. Gott will uns durch diese Lebensgeschichten ermahnen. In unserem Leben hier und jetzt 2018. Und aus dieser Geschichte kann man wirklich ganz viel lernen. Ich habe mir die Geschichte so oft jetzt angehört, gelesen und boah, wieder nur ein Kapitel aus der ganzen Bibel, aber so voll. Also die Ausgangssituation hier war, Adam und Eva wurden aus dem Paradies vertrieben. Es ist nach dem Sündenfall. Sie sind jetzt in einer Welt, wo der Ackerboden verflucht wurde und wo das Kindergebären mit Schmerzen verursacht, also verbunden ist. Das war der Fluch praktisch, als sie raus sind. Und es geht los in der Geschichte und Adam erkannte seine Frau Eva. Erkennen heißt intim werden, also sie haben miteinander geschlafen. Und dann kam die erste Schwangerschaft überhaupt in der Menschheitsgeschichte. Ohne Hebamme, ohne Mutterpass, ohne Ultraschall, ohne Schwangerschaftsvorbereitung, habe ich mir so überlegt. Die wusste, irgendwie ist es immer dicker geworden. Das ist ja so spannend. Das erste Mal ein Kind. Erste Mal schwanger, das erste Mal überhaupt ein Baby auf dieser Welt. Hey, wie spannend. Aber Eva wusste eins, das steht da auch, Gott hat mir geholfen. Der Gott hat mir geholfen, dieses Kind auf die Welt zu bringen. Und dann, nach diesem Kind, bekam sie noch einen Sohn. Den haben sie dann Abel genannt. Und Jahre später geht die Geschichte weiter, haben beide Söhne ein Opfer gebracht. Der Kain, der hat, da Ackerbauer war, von seinen Früchten gebracht. Und der Abel hat einen von seinen Erstlingen der Schafe, also von dem Ersten und von dem Fett dargebracht. Im 3. Mose lesen wir in der Bibel über die ganzen Opferungen. Also wenn man so mal die Bibel durchliest, also durch der 3. Mose muss man sich echt, also ich fand's zäh, einfach diese ganze Opferung. Das ist sowieso so weit weg irgendwie für uns, aber es ist auch mal interessant, was es für alles für Opfer gab. Hebopfer, Sündopfer, Speiseopfer, Dankopfer, also alles ist voller Opfer. Und bei einem, wenn Fett verbrannt wurde, dann steht auch drin, Gott hatte, das war ein Wohlgeruch für Gott. Und ich meine, der 3. Mose, es kommt ja erst viel später. Auf jeden Fall hat Abel dieses Fett verbrennen lassen. Und sie brachten Gott, aber mit dem Opfer, das war kein Sündopfer, sondern das war ein Geschenk. Das war ein Geschenk aus Dankbarkeit, weil ich habe mal nachgeschaut, im Urtext praktisch in dem Hebräischen, da wird das Wort mit Mincha, ich weiß nicht, ob man so ausspricht, aber übersetzt. Und das heißt, es ist eine freiwillige Gabe aus Dankbarkeit. Ehrerbietung oder der Versuch, Gunst zu erlangen. Also die haben beide dieses Opfer gebracht. Gott akzeptiert Abels Opfer, aber Kains nicht. Warum? Im ersten Moment könnte man denken, das ist ja gemein. Also nur weil der jetzt hier ein Schaf vielleicht draufgeklickt hat und der andere nur Obst oder so. Warum? Liegt das dran, dass das nur Früchte waren? Oder kam das Opfer vielleicht nicht aus dem Herzen von Kain? Der Abel hat von den Erstlingen, also von dem Besten draufgelegt. Lag es daran, mit diesem Wohlgeruch? Wenn man den Text liest, dann steht da, und der Herr sah Abel und sein Opfer an. Und Kain und sein Opfer sah er nicht an. Und das ist mir aufgefallen. Da geht's nicht nur um das Opfer an sich, sondern der opfert. Das spielt eine Rolle. Wie seine Herzenshaltung ist. Der opfert und was er opfert oder dass er opfert, aus welchem Grund er opfert. Und im Hebräerbrief lesen wir, warum Abels Opfer besser war als das von Kain. Und es steht im Hebräer 11, Vers 4. Durch den Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Gott nahm Abels Opfer an, um zu zeigen, dass er in seinen Augen gerecht gesprochen war. Und obwohl Abel schon lange tot ist, spricht er noch immer zu uns. Also warum war Abels Opfer besser? Wegen seinem Glauben. Er hat geglaubt. Also es kommt auf das Herz an. Und wir lesen in 1. Samuel, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Also äußerlich hat es ganz gleich ausgesehen. Beide Brüder haben geopfert, aber das eine Opfer hat Gott angenommen, das andere nicht, weil Gott in unser Herz sieht. Und das gilt auch für uns äußerlich. Jetzt sind wir alle hier im Gottesdienst. Äußerlich, wir beten, wir heben vielleicht die Hände beim Singen, wir machen Lobpreis, wir stehen zusammen, wir kommen zusammen. Aber Gott schaut in unsere Herzen, Gott schaut in dein Herz, in mein Herz, wie ist unsere Motivation? Was machen wir das, was wir machen, wirklich, um ihn zu ehren? Also singen wir Lobpreis im Lobpreis, um ihn zu ehren? Das weiß Gott, weil er in unser Herz sieht. Warum tust du, was du tust? Vor kurzem habe ich einen Artikel gelesen von Zach Poon, das ist ein indischer Pastor, der schreibt so mehrere Artikel einfach über verschiedene Themen. Und da schreibt er über die Motive, einfach die Motive hinter dem Handeln. Und da schreibt er, das Motiv hinter jeder Tat ist das, was einer Tat Wert verleiht. Das Warum ist wichtiger als das Was. Alles, was nicht aus Liebe zum Herrn entspringt, ist ein totes Werk. Und von diesen toten Werken lesen wir auch im Hebräer, da steht, von der Buße von toten Werken und der Glaube an Gott, das sind die Anfangsgründe des Wortes von Christus. In der Neue Leben Übersetzung ist vielleicht ein bisschen einfacher zu verstehen. Das heißt, wenn diese Buße von toten Werken, wenn wir umkehren von den bösen Taten und an Gott glauben, das sind die Grundaussagen von der Lehre. Gott will, dass wir diese toten Werke lassen, dass es aufhört. Und da geht's jetzt nicht um tote Taten, also jemand umbringen oder irgendwas Böses tun, sondern es geht um fromme Handlungen, also im frommen Umkreis, ja, nicht bei Gottlosen, sondern im Gottesdienst zum Beispiel, unter Geschwister, in der Kirche, in der Gemeinde, in den christlichen Familien. Und auch eben hier auf dem Feld von Kain und Abel. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was sind es denn für tote Werke? Was heißt das jetzt für mich, oder? Das sind Dinge, die du äußerlich zur Ehre Gottes tust, aber innerlich vom Herzen her willst du Ehre für dich selber nehmen. Zum Beispiel, um Anerkennung zu verdienen bei Menschen. Also ganz konkret, vielleicht für euch Kinder. Du hast einen Bibelvers auswendig gelernt und dann wird genau gerade der im Kindergottesdienst abgefragt oder, oh, weiß jemand, was in 1. Samuel 16, Vers 7 zum Beispiel steht und dann, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht aber das Herz an. Ja? Und dann so nach außen hin finden vielleicht die anderen Kinder, wow, der kann das auswendig und super. Und aber Gott schaut, was passiert jetzt in dem Herzen? Und dann denkt vielleicht das Kind, die wissen es nicht, ich weiß es. Ich bin vielleicht ein bisschen besser, ich weiß nicht, solche Dinge können abspielen. Mitten im Gottesdienst, ich weiß nicht, ich kenne es ihr nicht. Kennt es noch jemand? Dass im, also, ja, oder während dem Beten, manchmal kann ein Gedanke kommen, du denkst, das gibt's doch jetzt gar nicht. Oder jemand hier im Lobpreisteam singt, spielt und fühlt sich einfach gut dabei, weil er die Anerkennung sucht von den Menschen. Und dann geht es gar nicht mehr um Gottes Ehre. Oder beim Predigen, dann warte ich vielleicht später nur, sagt jetzt jemand, oh, das war gut. Ja, geht's mir um die Ehre, um dieses, ja, Erhaschen von den Menschen, oder tue ich das, was ich tue, wirklich zur Ehre Gottes? Oder wenn jemand bekannt wird durch, was weiß ich, Buch oder Predigen oder irgendwas, was macht er mit diesem sogenannten Ruhm? Gibt er diese Ehre weiter an Gott oder nimmt er sie für sich? Ist das was, wo er richtig was stillt? Das sind tote Werke. So, wenn wir jetzt erkennen, oh ja, da habe ich ein Problem. Das ist ein totes Werk. Was mache ich denn jetzt damit? In der Bibel steht, tut Buße von den toten Werken. Buße, ja, was heißt das jetzt? Ich tue Buße, ich kehre um, ich bekenne diese toten Werke. Und ich bin einfach nur dankbar. Gott ist ein treuer, er ist ein barmherziger Gott. Und es heißt auch irgendwo, dass uns der Geist überführt. Und warum überführt er uns? Nicht, dass wir uns schlecht fühlen und, oh ja, ich bin ja gar nicht so toll. Und nee, er überführt uns, dass wir das bekennen, dass wir unsere Schuld zu Gott bringen und dann, dass er uns reinigen kann. Und darum geht's. Und in 1. Johannes 1, Vers 9 steht auch wieder ein echten Lieblingsvers von mir. Doch wenn wir ihm unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Das Einzige, was wir tun, ist das Erkennen, da ist wirklich Sünde, das ist gar nichts und das bringe ich jetzt vor Gott und ich breite es vor ihm aus. Dann ist vielleicht Scham da, ja und? Aber dann ist das Böse weg und wir sind gereinigt. Und wer immer das auch erlebt hat, dass wenn dann schlechtes Gewissen ist und einfach Schuld und man bringt die Gott und er vergibt, was das für ein Befreiungsschlag ist, oder? Ihr wisst, wovon ich rede. So ist Gott. Das ist einfach gut. Und das nennt die Bibel auch Reinigung und Heiligung. Das einfach wieder weitergehen, ja? Bis zur nächsten Gelegenheit und die kommt ganz bestimmt. Zurück zu Kain. Gott sagt zu Kain, warum bist du so wütend? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen? Wenn du doch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber sollst über sie herrschen. Und Gott sieht auch das Herz von Kain. Der Kain hat seinen Blick gesenkt, das heißt, er hat was zu verbergen von Gott. Ja? Wenn jemand einem nicht mehr in die Augen schauen kann, dann steht da was einfach dazwischen. Und Gott warnt Kain. Er warnt ihn, er entlarvt seine Hintergedanken. Warum bist du so wütend? Er gibt ihm eine Gelegenheit. Und in 1. Johannes 3, Vers 12 kriegen wir auch wieder eine Antwort über Kain. Da steht, vielen Dank. Wir sollen nicht wie Kain sein, der dem Bösen angehörte und seinen Bruder tötete. Und warum tötete er ihn? Weil die Taten Kains böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Also der Kain, der hatte tote Werke. Er war böse in seinem Herzen. Und Gott wusste das. Gott wusste, dass dieses Opfer nicht echt war. Er wusste um diesen Neid, der vielleicht schon, was weiß ich, länger vielleicht schon geschwelt hat, weil er irgendwie gemerkt hat, da gibt's einen Unterschied zwischen mir und dem Abel. Und es spielt sich auch heute in den Gemeinden ab oder in der Gemeindelandschaft, wie man sagt, oder zwischen den einzelnen Brüder und Schwestern. Da kann sowas schwelen, ja? Auch da gibt's das. Warum war Kain wütend? Er war neidisch. Er war eifersüchtig. Weil sein jüngerer Bruder Abel, er war vor Gott gerecht. Das hat Gott gezeigt in dem Opfer, er hat es angenommen. Und seins hat er nicht angenommen. Und Neid ist was, ist was Schlimmes. Kennt es noch jemand? Wenn sich Neid breit macht, das ist wie ein, das frisst sich durch die ganzen Gedanken durch. Sie kommen, die eifersüchtigen Gedanken, und dann, wenn du das dann weiter denkst, dann wird es wie so ein Ballungszentrum, ja, das wächst wie ein Geschwür. Und es wird immer größer. Und dann fängt man an, sich zu ärgern. Alles, was man hat, ist plötzlich irgendwie halb so viel oder, also wenn es gut läuft, oder gar nichts mehr wert. Man wird unzufrieden. Neid frisst alle Freude auf. Kennt das jemand? Ey, Neid ist ein Fresser. Das ist wahnsinnig. Das Herz wird immer dunkler. Und dann heißt, die Sünde steht vor der Tür, wenn man anfängt, diese bösen Gedanken zuzulassen. Dann steht die Sünde und sie lauert, yes, da ist einer, der denkt weiter. da greife ich jetzt an. So, und das habe ich jetzt mal versucht, bildlich darzustellen, mit dem nächsten Vers, mit dem einer davor. Genau, das lesen wir zusammen, da finden wir was im Jakobus 1, Vers 13. Jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist so eine Abfolge, ja? Das ist wie so ein Domino. Kippst eins um, klack, 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 klack. Ich habe das jetzt einfach mal versucht, das bildlich darzustellen. Und zwar, da haben wir jemand. Jeder Mensch wird durch seine eigene Begierde dazu verleitet, das ist das Obere. Das will ich auch. Der Kain, der sieht, das Opfer von Abel wird angenommen. Und dann will er das auch. Ich will auch so angenommen sein wie Abel. Oh, ich will das. Dann kommt die Begierde. Ich will das unbedingt. Jawohl, jawohl, okay. Ich gebe mein Herz dazu. Ich entscheide mich. Ich gebe meinen Willen. Ich will das wirklich. Ich öffne jetzt mein Herz für die Sünde. Das hat er nicht so bewusst gesagt, der Kain, aber das passiert dann, wenn er den Willen dazu gibt und dann heißt es, wenn praktisch die Begierde empfängt, das ist wie wenn Mann und Frau zusammenkommen und dann gibt's eine Schwangerschaft und diese Schwangerschaft ist dann die Sünde. Und so kann die Sünde in das Herz kommen und die Sünde, yes, haha, jetzt habe ich ihn, jetzt ist er verloren. Wenn die Sünde erstmal reinkommt, dann geht es hier auch weiter. Und dann, das bedeutet der Tod, das steht ganz klar in der Bibel. Die Sünde führt zum Tod. Aber, und da ist ein riesen, riesen, riesen Aber eben, wenn wir Buße tun von diesen toten Werken, wenn wir Buße tun von diesen Herzenhaltungen, wenn wir Buße tun von einem gottlosen Leben, dann ist er eben treu und gerecht. Dann kann man hier ein riesen Kreuz, ja, durchstreichen und sagen, danke, Jesus. Für mich gilt es jetzt in diesem Moment nicht mehr. Und ich darf über die Sünde herrschen. Ich kann sagen, wenn meine Begierde sagt, ja, das will ich auch, sagen, bist du still? Bist du still? Ja, klar will ich es auch. Aber jetzt gehen wir erstmal zusammen. Ich gehe mit meinem Herz jetzt erstmal zu meinem Jesus. Und dann sage ich ihm, Jesus, boah, das ärgert mich jetzt richtig. Ich merke gerade, das macht gerade was mit mir. Ja, ich bin echt neidisch, das gibt's doch nicht, aber ich möchte es nicht sein. Du hassest Neid und ich will das auch hassen. Und Jesus, hilf mir. Ich habe das schon erlebt. Und dann kommt Jesus mit seinen Gedanken in deinem Leben. Und dann macht er den Blick frei für die Dinge, die du hast vielleicht. Ja? Oder einfach einen anderen Blick. Und du fängst vielleicht dann noch im besten Fall, und das ist echt super, wenn man das dann macht, den anderen zu segnen. Danken, dass es dem so gut geht. Hey, und das ist ein Sieg, das ist ein Sieg über diese Sünde. Und wer dahinter steckt, das lesen wir in Johannes 8, Vers 44, der Teufel war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist, weil er der Vater der Lüge ist. Satan ist der Feind Gottes. Und wenn du, sowieso, wenn du zu Jesus gehörst, er hasst dich. Er hasst dich abgrundtief und er will dich zerstören. Das lesen wir so oft in der Bibel. Aber das soll uns keine Angst machen, weil wir haben den Stärksten überhaupt in uns, wenn wir zu ihm gehören. Der in uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Stimmt's? Und Kain hatte diesen Neidgedanken bei einer religiösen Handlung. Er hat ja gerade geopfert. Eigentlich müsste doch sein Herz voller Dankbarkeit sein. Das war ein Dankbarkeitsopfer. Und dann sieht er und vergleicht und dann fängt's an. Und das ist eben gar nicht weit weg von uns hier. Denn die Frage an dich lautet, wie geht's denn dir, wenn es dem anderen viel besser geht? Wenn du so richtig gerade, wenn es dir... Wow, du fühlst dich so schlecht und dann kommt jemand, wow, das war so super, ja? Was geht dann in dir ab? Wie geht's dir, wenn dein Bruder oder deine Schwester ein Wort vom Herrn bekommt? Ja, mehrere Leute haben Eindruck, ah, ich glaube einfach, Gott sagt das und das zu dir und dann stehst du daneben. Kommt vielleicht ein Gedanke, und ich? Hat er für mich nichts? Ja? Geht es? Kommen solche Gedanken? Freust du dich oder wirst du eifersüchtig, wenn jemand nach vorne kommt und Zeugnis gibt, wie machtvoll und kraftvoll er den Herrn erlebt hat und wie er über die Sünde geherrscht hat und Sieg, ein Leben im Sieg. Und du sitzt da und denkst, wovon redet der? Das, mein Leben sieht nicht so aus. Was geht dann in dir vor? Kommt dann Eifersucht? Oder freust du dich über den Bruder oder die Schwester, wenn der das so sagt? Beziehst du alles auf dich selber? Wenn jemand was erzählt, vergleichst du dann gleich mit dir. Ah, wie ist es bei mir, ne? Oder willst du immer auch die Erste oder der Erste sein, der was bekommt von Gott? Bist du für die Geschwister? Freust du dich über die Geschwister und für die Geschwister? Hey, das sind Gedanken, das sind... Gott kennt sie alle, Gott sieht sie alle. Und manchmal ist es echt gut, wenn er uns einen Spiegel vorhält und uns zeigt, was eigentlich in unserem Gedanken so alles drin ist. Und im Jakobusbrief steht, denn wo Eifersucht und selbstsüchtiger Ehrgeiz herrschen, führt das in die Zerstörung und bewirkt alle möglichen schlechten Taten. Das ist einfach eine Konsequenz. Und lasst uns doch einfach wachsam sein, wenn wir merken, oh, das wurmt mich jetzt. Hey, dann geh gleich zu Jesus und hau das weg. Und Kain, er wurde gewarnt vor Gott. Und was macht Kain? Steht nicht drin, ob er sich's überlegt hat oder ob er überhaupt was gedacht hat. Auf jeden Fall, er hört nicht auf die Warnung Gottes. Kain herrscht nicht über die Sünde, sondern er lässt sich von der Sünde beherrschen. Und so lockt er seinen Bruder aufs Feld, um das auszuführen, was er im Herzen, im Kopf geplant hat. Und Abel, habe ich mich gefragt, der ist mit ihm gegangen. So bei dem Bild, als ich so die Playmobils aufgestellt habe, habe ich gedacht, ja, hat der Abel nicht gedacht, wieso will der jetzt mit mir aufs Feld gehen, nur zu zweit? Also der war nicht misstrauisch. Der war einfach, vielleicht hat er nicht mal dran gedacht, dass Kain im Böse sein könnte, dass Gott das Opfer nicht angenommen hat. Und das zeigt auch wieder Abels Herz. Kein Misstrauen. Wie schön ist denn das? Nicht misstrauisch durch die Welt zu laufen, das wünsche ich mir. Und so starb der Abel eigentlich als erster Märtyrer für den Glauben. Also die ersten Menschen, da war schon ein Märtyrer dabei gleich. Da war gleich ein Mörder dabei, das war der erste Mord überhaupt. Und dann kommt Gott zu Kain nochmal, er geht ihm nochmal nach, er geht sogar diesem Mörder nach. Wo ist dein Bruder Abel? Fragt er ihn. Und dann kommt doch echt eine freche Antwort, oder? Was total zu seinem Herzen passt. Ich? Weiß nicht. Muss ich immer auf ihn aufpassen, oder was? Ist doch frech. Total frech. Kennst du das irgendwoher? Wenn du vielleicht zornig bist? Der Zorn hat sich in dir festgesetzt und du hast eine Wut und dann wirst du patzig, du wirst brummig, du wirst schmollend. Und dann kommen so hässliche Dinge, vielleicht gerade zu deinen Liebsten um dich rum, kommen so Sachen raus, ja? Das tut dir später absolut leid, klar. Aber in dem Moment, ja? Man ist noch patzig oder du als Kind hast nicht gehorcht, deinen Eltern warst ungehorsam. Dann wirst auch noch drauf aufmerksam gemacht, manchmal in vielleicht auch nicht schöner Weise, ja? Dann kommt Wut in dir hoch. Und dann, was passiert? Du fühlst dich im Recht. Und dann kommt eine richtig freche Antwort noch dazu. Erst bist du ungehorsam und dann gibst du noch eine freche Antwort. Setzt dich noch eins drauf. Das ist eine ganz normale Haltung. Aber was für keine gute. Und Gott, warum stellt Gott ihm diese Frage? Er wusste doch ganz genau, oder? Gott wusste doch, wo Kain war. Aber er hat Abel war. Aber er hat Kain die Möglichkeit gegeben, umzukehren mit dieser Frage. Das erinnert einen auch an Adam. Wo bist du? Genau das Gleiche. Gott wusste ja, wo Adam war. Aber mit dieser Frage gibt er die Möglichkeit, dem anderen zu kommen, selber zu kommen. Aber Kain leider, er schlägt diese Gelegenheit aus. Und so nimmt Gott die Stellung als Rechtsanwalt von Abel ein. Er sagt, das Blut schreit zu mir von Abel. Und jetzt muss ich über dich aussprechen. Nichts Gutes. Und dann kommt dieser Fluch eben, diese diese Strafe, diese, dass nicht nur der Ackerboden verflucht sein soll, sondern er auch. Und dass er ruhelos sein wird. Und Kain beschwert sich dann, sagt, die Strafe ist zu groß. Er denkt nicht, die Sünde war ja echt zu groß, die ich da gemacht habe. Das kommt ja nicht mal. Er sagt, die Strafe ist zu groß. Wer kann sie ertragen? Das ist ja gemein. Klar habe ich was, aber oh, das ist ja echt jetzt, das ist zu viel für mich. Er beschwert sich noch. Er bereut nicht die Sünde, er bereut die Strafe, die ihn da erwartet. Oder? Und dann bringt er aber noch seine Bedenken vor Gott. Er sagt, ja, puh, wenn ich jetzt gehe, der mich findet, der erschlägt mich ja. Das wird geschehen. Interessant ist, vor ihnen gab es ja keine Menschen, also Adam und Eva, die Eltern. Wieso kommt er auf den Gedanken, dass jemand ihn auch erschlagen würde? Das sind doch interessante Gedanken. Das war ganz am Anfang von der Menschheitsgeschichte. Aber da merkt man doch, Schuld bringt wieder Schuld hervor. Jemand schlägt einen tot, also Rache. Ja? Das, oh, Sünde gebiert Sünde, das geht gerade so weiter. Er erwartet, dass der Mord bestimmt gerecht wird. Und da Gott Mord hasst, er will nicht, dass wir Menschen uns gegenseitig umbringen, gibt er kein Zeichen. Das macht er sogar noch, was immer das auch war. Da gibt's verschiedene Auslegungen dazu. Aber er macht ein Zeichen am Kain als Schutz, dass ihn keiner umbringen darf. Und dann kommt, finde ich, einer der traurigsten Verse in der ganzen Bibel. Da steht, und Kain ging weg von dem Angesicht des Herrn. Er hat sich umgedreht, er ist weggegangen, hat Gott den Rücken gekehrt. Er wohnte im Land Not. Interessant ist, Not heißt übersetzt hebräisch ruhelos. Er wohnt in einem Ort, der ruhelos heißt. Er baut die erste Stadt in der Menschheitsgeschichte und führt dann ein absolut gottloses Leben. Traurig, traurige Geschichte. Zum Glück ging diese Menschheitsgeschichte anders weiter. Adam und Eva haben den Set bekommen. Eva sagt auch, das ist ein Ersatz für den getöteten Abel. Und ab da geht die Linie dann weiter, diese gottvertrauende Linie. Der Set, von dem dann auch der Noah abstammt, wo wir gehört haben erst vor kurzem über die Sinnflut, da geht die Linie weiter. Und zum Schluss geht es jetzt einfach nochmal um einen Vergleich. Und zwar in der Predigt von Caro ging es um dieses Feuer von Gott, das auf uns kommt, wenn wir uns als lebendiges Opfer hingeben. Und letztendlich geht es hier bei Kain und Abel auch um diese zwei Dinge. Um Religiosität und Geistlichkeit. Was manchmal für Menschen gar nicht so ersichtlich ist, ja? Wenn man an das Opfer denkt oder wenn man an uns denkt. Man denkt einfach an die Motive. Wir können uns nicht ins Herz schauen, aber Gott macht es. Und Religiosität, das ist was ich loswerden will bis zum letzten Millimeter, wenn da was drin ist. Und ich hoffe, euch geht's auch so. Das führt nämlich zu gar nichts. Das führt zu Sünde. Aber Geistlichkeit, das ist der geistige Mensch, der geisterfüllte Mensch, der gereinigt wird, der geheiligt wird, der weitergeht, der hinfällt, wieder aufsteht, weitergeht, Sünde bekennt, wieder weitergeht, Vergebung empfängt, ja? Wo man sieht, Mensch, da passiert was. Der war vor 5 Jahren echt noch anders, als er heute war. Hey, das wünsche ich mir, dass man das von mir sagt, von dir. Dass man sieht, da ist wirklich Gott am Werk, weil da einer ist, der verlangt nach dieser Geistlichkeit. Und wenn du auch von Religiosität befreit werden willst, dann ist es eben wichtig, in der Buße radikal zu sein, radikal zu sich selber. Das Ich, das ist dieses sterbende Ich, von dem es immer wieder auch hier geht, dieses Kreuz auf sich zu nehmen. Ja, sich nicht zu stolz zu sein, um Sünde zuzugeben und um Buße zu tun. Sünde als Sünde benennen. Zum Beispiel, wie es in der Bergpredigt Jesus beschreibt, zum Beispiel Zorn. Wir benennen Zorn als Sünde, weil Zorn und Beleidigung, es hat den Namen Mord. Das steht in der Bergpredigt. wir benennen das beim Namen und dann ist das nicht nur, ja, ich war halt kurz zornig. Hey, wir benennen das, wie es Gott benennt, und dann kommen wir mit dieser Schuld und werden endlich frei davon, Stück für Stück. Oder Pornografie, es muss beim Namen genannt werden, es ist Ehebruch. Wir benennen das beim Namen und das macht man dann mit jeder Sünde, die aufkommt. Sonst, wenn wir das nicht machen, dann bleiben wir religiös. Wir vertuschen, wir spielen was vor, wir spielen vielleicht uns selber was vor, geht auch. Und dann kommt vielleicht der Satz, ja, wir sind auch nur Menschen. Also ich habe den schon so oft gehört, ja, wir sind halt auch nur Menschen. Dann bleibst du religiös mit dem Satz, klar. Und so wie Gott auf Abels Opfer mit Feuer vom Himmel antwortet, so antwortet auch Gott auf dein und mein Gebet, wenn wir sagen, hier bin ich. Hier ist mein Herz und ich strecke dir jetzt mein Herz hin und komm du mit deinem Feuer, reinig mich, heilig mich. Und dann kommt auch sein Feuer. Und ganz zum Schluss, also wirklich ganz zum Schluss, kommt jetzt noch ein Text aus Galater 5, Vers 16 bis 26, das alles nochmal so zusammenfasst. Und das ist ein wahrer Schatz, dieser Text. Und lasst ihn uns lesen als Gebet, als Verlangen und dann hinterher Gott wirklich im Lobpreis echt eine Antwort zu geben oder klarzustellen, das Herz aufzumachen und wirklich auch bereit sein, dass Dinge vielleicht hochkommen und die dann wirklich Gott bringen oder uns freuen an Gott. Und zwar geht es hier um das Leben in der Kraft des Geistes. Und das ist was, was Gott jedem von uns schenken will. Und das ist so, so gut. Deshalb lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Die alte sündige Natur liebt es, Böses zu tun. Genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Diese beiden Kräfte liegen in ständigem Streit miteinander, so dass ihr nicht das tun könnt, was ihr wollt. Doch wenn ihr vom Heiligen Geist geleitet werdet, seid ihr nicht dem Gesetz unterworfen. Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtigen Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Lasst uns darauf achten, dass wir nicht stolz werden und uns gegenseitig verärgern oder beneiden. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Text. Ich danke dir, dass du es gut meinst mit uns. Ich danke dir, dass du mit keinem von uns am Ende bist. Und ich danke dir für deine wunderbaren Pläne über unserem Leben. Und ich danke dir für deinen Befreiungsschlag. Ich danke dir, dass wir in deiner Vergebung leben können. Ich danke dir, dass du mit Vergebung antwortest, wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren, wenn wir dir unsere dunklen Seiten zeigen, wenn wir uns offenbaren vor dir, wenn wir unser Herz vor dir hinlegen. Herr, und das ist mein Gebet, dass wir hier, jeder, der hier ist, echt so ein Mensch ist, der nicht so stolz ist, umzukehren, nicht so stolz ist, dir wirklich alles zu geben, sich selber als lebendiges Opfer. Und ich danke dir für deine Gnade, du bist so wunderbar. Dir gehört wirklich alle Ehre und das wollen wir jetzt einfach machen, dir die Ehre geben. Aller Lobpreis gehört dir. In Jesu Namen. Amen.